man muss es machen, aber irgendwie gibt es nicht wirklich einen Guide oder einen konkreten Ablauf, wie soll ich das jetzt alles umsetzen, und es regnen ja alle Gesetze jetzt gleichzeitig rein. Es ist ja nicht der Moment, wo man sagt, okay, 2025 ist das Gesetz, 2027 ist nächstes, sondern alles jetzt. Und es muss ja als wirtschaftlich oder der, die normale Wirtschaft, Produktion auch noch laufen. Ich glaube, das ist schon ein Problem für die nächste Zeit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des TwinSides Podcasts von Essentri. Heute freue ich mich besonders, Eva Unterhofer, die Nachhaltigkeitsbeauftragte der Adolf Darbo AG, begrüßen zu dürfen. Adolf Darbo AG ist ein österreichischer Marmeladen- und Konfitürenhersteller und ich wette, in nahezu jedem Frühstückslokal vertreten. In unserem Gespräch werden wir unter anderem darüber sprechen, wie Eva ihre Tätigkeit als Rettungswagenfahrerin beim Roten Kreuz mit ihrer Rolle im Unternehmen verbindet und welche Maßnahmen zur Nachhaltigkeit Darbo bereits umgesetzt hat. Wie sie die Herausforderung neuer Verordnung der EUDR und CSRD meistern, ist auch Bestandteil unseres Gesprächs. Zudem wird sie uns Einblicke geben, welche Schritte sie bereits unternommen haben, um Themen wie Biodiversität und Sozialstandards anzugehen. Freut euch mit mir auf ein spannendes Gespräch mit vielen praxisnahen Tipps und Einblicken in die Nachhaltigkeitsstrategie und die Nachhaltigkeit bei Adolf Darbo AG. Herzlich willkommen, Eva, schön, dass du da bist.
Hallo Julian, ja, ich freue mich auch hier zu sein und dass wir uns wieder hören.
Wir hatten ja im Vorgespräch drüber gesprochen und du hast mir es auch schon verraten, dass du Rettungswagen fährst beim Roten Kreuz. Was hat denn diese Tätigkeit mit deinem Ansatz in der Unternehmenswelt gemeinsam?
Also im Grunde würde ich sagen, die zwei Tätigkeiten sind eigentlich grundsätzlich verschieden und die kommen immer mehr drauf, dass beim Thema Nachhaltigkeit und ESG eine konkrete Planung und Vorausschauen und Durchdenken der ganzen Prozesse und Abläufe sehr wesentlich ist, hinsichtlich auch bei der Wesentlichkeitsanalyse oder bei der Stakeholderbefrage und dann bei der Strategieentwicklung. Und man muss sozusagen jetzt daran denken, warum man es macht, wie man es am besten dokumentiert und dann auch vorausschauend, welchen Sinn hat das Ganze und auch sehr viel hinterfragen. Und bei der Arbeit als Rettungssanitäterinnen ist die Leistungserbringung eher auf den Punkt gebracht, so muss sofort die Leistung abrufen und innerhalb von 10 Minuten muss das Ganze vollgegangen sein. Das sind so komplett verschiedene.
Ja, absolut spannend. Würdest du sagen, beim Thema Nachhaltigkeit seid ihr bei Darbo auch eher mit Blaulicht unterwegs oder nicht?
Ja, ich glaube, wir sind sehr gut in der Zeit und wir haben jetzt noch die Zeit, die ganzen Sachen wirklich genau durchzudenken und auch für uns den besten Weg zu finden und dass es auch mit dem Geschäftsmodell und mit den Wünschen vom Vorstände und wo das Unternehmen auch wirtschaftlich hin soll, übereinstimmen kann.
Mhm. Jetzt weiß ich nicht, wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern schon mal alles Rettungswagen mitgefahren ist. Hoffentlich nicht als Patient, sondern um das mal mitzuerleben. Ich hatte da mit meinem Bruder mal die Gelegenheit und ich muss wirklich sagen, das ändert schon nochmal wesentlich die Wahrnehmung und die Einstellung zu vielen Themen. Wie haben dich denn diese Erfahrung, die du da tagtäglich gesammelt hast oder die du da sammelst, wie haben diese Erfahrung deine Perspektive auf die Unternehmens- und Nachhaltigkeitsthemen denn auch geprägt vielleicht?
Also im Grunde gibt mir die Tätigkeit als Rettungssanitäterin hier im Unternehmen Ruhe und auch Empathie für andere Abteilungen und auch Mitarbeitende, weil das Thema Nachhaltigkeit, es ist neu, es trifft, kommt viel auf die Unternehmen zu und wir haben ja in unseren Unternehmen Mitarbeitende, die haben ja schon einen Vollzeitjob beziehungsweise sind schon zu 100% ausgelastet und dann kommen ich oder das Qualitätsmanagement da mit dem Thema Nachhaltigkeit um die Ecke und es sollen nur zusätzlich Daten geliefert oder Anfragen abgearbeitet werden, dann trifft man schon manchmal auf Widerstand, aber im Grunde verstehe ich es ja, weil die einzelnen Abteilungen haben ja einen alltäglichen Arbeitsaufwand auch abzuarbeiten und ich verstehe das auch und deswegen finde ich, gibt mir das Rettungssanitäter sein, der Mitgefühl, aber Empathie, weil es gibt auch wirklich Schlimmeres im Leben. Und das Thema Nachhaltigkeit, mittlerweile habe ich verstanden, dass es eine Evolution ist und keine Revolution. Das heißt, gut Ding braucht gut Weil.
Ja, was du gerade geschildert hast, das nehmen wir auch bei Essentri in ganz vielen Unternehmen wahr, eben, dass die Ressourcen sowieso ohnehin schon knapp sind, die Zeit ist knapp in den Unternehmen und keiner freut sich da jetzt tierisch zusätzlich noch weitere Themen mitzumachen, außer man schafft es eben wirklich diese intrinsische Motivation hinzubekommen und die ist ja Gott sei Dank beim Thema Nachhaltigkeit oft gegeben. Erzähl uns doch nochmal kurz was zu dem Unternehmen, bei dem du arbeitest. Darboken habe ich ja eingangs gesagt, die allermeisten vom Frühstückstisch, würde ich mal sagen. Was seid ihr für ein Unternehmen? Wie tickt ihr und was stellt ihr her?
Also Darbo gibt es ja seit 1879 und ist ein wirklich reines Familienunternehmen. Mittlerweile in der 5. Generation.
Wow.
Letztes Jahr im 2023 auf 24 hat es ja einen Vorstandswechsel gegeben. Herr Adolf Darbo ist in wohlverdienten Ruhestand übergetreten und seine beiden Neffen Klaus und Martin Darbo haben dann den Vorstand gemeinsam übernommen. Auch die weiteren Brüder Matthias und Stefan sind in Unternehmen tätig und die noch zwei Damen und sozusagen ist Großteil der Familie Darbo im Unternehmen selbst. Darbo produziert eigentlich Konfitüren, Marmelade, Sirup, mittlerweile auch Haselnusscreme, Nougatcreme.
Also alles, was gut schmeckt und gesund ist, sozusagen.
Genau. Und eine kleine Sparte ist Fruchtzubereitungen für die weiterverarbeitende Industrie, beziehungsweise Molkerei oder Bäckerei. Das ist so Produktionsüberblicksortiment.
Ja, perfekt, sehr gut. Hab schon Hunger bekommen, vielen Dank. Okay, dann lass uns nochmal drauf schauen. Nachhaltigkeit ist ja bei euch schon lang ein Thema und ihr habt da schon einiges gemacht. Vielleicht kannst du es nochmal kurz mitnehmen, woher das Thema Nachhaltigkeit bei euch auf die Agenda kam oder seit wann das da steht. Also ist das seit jeher DNA oder habt ihr das nochmal verstärkt aufgenommen und wo steht ihr da aktuell auf dieser Reise?
Also Darbo ist ja seit 1996 EMAS zertifiziert, also das geprüfte Umweltmanagement und war dadurch einer der ersten Betriebe in Österreich. Und seit ein paar Jahren ISO 14001 und das Umweltmanagementsystem wird bei uns im integrierten Managementsystem gelebt und dort laufen auch alle Managementsysteme zusammen, wie die ISO 9001 noch und IFS und Bio und Gentechnik frei. Und die Marmeladenproduktion ist sehr energieintensiv aufgrund von die ganzen notwendigen Pasteure und der mikrobiellen Sicherheit und aus dem Grund war Einsparung, Energie hinsichtlich immer schon ein Thema. Und wir leben von Früchten, wir produzieren aus Früchten. Es gibt ja auch den Slogan, in da wo Natur rein, kommt nur Natur rein. Das heißt, die Natur ist von Haus aus wichtig bei uns. Und durch das Umweltmanagementsystem eben seit 1996 sind wir eigentlich eine Datensammlung an die Berichterstattung gewohnt. Und ja.
Das heißt, das Thema Daten hören wir hier schon mal raus. Da seid ihr schon lang dran am Thema Daten fürs Thema Nachhaltigkeit eben getrieben. Unter anderem wahrscheinlich aus dem Selbstverständnis der Nachhaltigkeit der Natur im Familienunternehmen und auch ganz deutlich auch Thema Kosteneinsparung bei energieintensiven Prozessen, oder? Habe ich das so trefflich zusammengefasst?
Ja, genau.
Okay, perfekt. Jetzt passiert hier gerade wahnsinnig viel, wenn wir uns so die aktuellen Gesetzgebung zum Thema Nachhaltigkeit anschauen. Es kommt ständig eine Neuerung, viele neue Regularien, die auch euch betreffen. Wie balancierst du denn die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit mit den ganzen Anforderungen, mit deinem Tagesgeschäft und den neuen Verordnungen? Also zum einen du, zum anderen aber auch die ganzen anderen Kolleginnen und Kollegen, die es ja für diese Projekte und für diese Transformation benötigt. Wie geht ihr damit um?
Ja, also meine Stelle ist ja im Qualitätsmanagement zu 100% mit dem Thema Nachhaltigkeit abgewickelt, wobei auch Teil vom Qualitätsmanagement. Aber ich kann mich zurzeit halt wirklich auf die jetzt ISO-Berichterstattung konzentrieren und dann auf den ESRS-Probebericht, der was dann in Hälfte vom Jahr folgt und des Weiteren dann auch die Daten detailliert anzuschauen, woher sie genau kommen, wo Verbesserungen notwendig sein und wo wir schon sehr saubere Daten im Haus haben. Und im Grunde geht es dann darum, weil die Wesentlichkeitsanalyse haben wir dann auch schon gemacht im Dezember, dass wir die Thematiken aus der Wesentlichkeitsanalyse in einer Nachhaltigkeitsstrategie und dann fortlaufend im Geschäftsmodell verankern und in den einzelnen Abteilungen so manifestieren.
Super, also man merkt schon wirklich, das Ganze ist nicht nur ein operatives Thema, sondern hat auch viele Schnittpunkte zum Thema Strategie, zu anderen Abteilungen. Und du hast jetzt eben gerade schon gesagt, das Thema Daten spielt da eine wichtige Rolle. Ihr habt auch schon viele Daten. Vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern da Einblicke geben, um was für Daten handelt es sich hier. Das sagt sich immer so leicht, aber viele können sich da jetzt noch gar nicht so konkret vorstellen. Was sind es denn für Daten, die ihr da benötigt, die ihr sammelt und sucht und auswertet?
Ja, die Daten gliedern sich ja in Scope 1, 2 und 3. Das Scope 1 und 2 ist das, was wir direkt verbrauchen an Gas oder an selbstproduzierten Strom von der Photovoltaikanlage. Scope 2 ist der eingekaufte Energie, also Strom. Und Scope 3 ist alles, was bis zum Werkstor passiert, also Früchte, Einkauf, Früchte, Landwirtschaft, Transport, Kühltransport und dann auch alles, was ab dem Werkstor passiert, das heißt Abtransport und dann Verteilung in die Exportländer und was dann auch natürlich einer dazu gehört, der Umgang mit den Produkten, aber es geht um Marmelade, das ist jetzt nicht wirklich ein Nutzungsprodukt, also kein Computer oder so, sondern das ist zum Verzehr da. Aber dann, was halt mit dem Abfall passiert, wie die Kunden damit umgehen. Und das heißt, bei Scope 1 ist einmal der ganze Gasverbrauch und der Ölverbrauch. Mhm. Dann Scope 2, die ganzen Energiedaten, wie viel verbrauchen wir wirklich im Jahr an Energie, wie viel produzieren wir Photovoltaik. Wir haben das auch aufgliedert standortbezogen, weil wir haben ja 3 produzierende Standorte und ein Tiefkühllager.
Sind die alle in Österreich, diese Standorte?
Ja, genau, alle in Tirol. Und dann noch Scope 3, da geht es dann ums Eingemachte sozusagen. Woher stammen unsere Früchte? Wie viel Kilo haben wir von welchem Lieferant aus welchem Land importiert? Wie viel Verpackung haben wir gebraucht in der Produktion oder auch eingekauft? Wie viel Investitionskosten haben wir vorgenommen? Wie viel Dienstleistungen gehören da dann auch dazu? Wie viele Anlagen sind dazugekommen? Sind überhaupt Anlagen dazugekommen? Dann das nächste, wenn man sich ab Werkstor anschaut, wohin sind unsere Produkte und welche Produkte in welcher Menge abtransportiert haben, wie viel Abfall ist bei uns angefallen, wie viel Biomüll, wie viel Metallmüll, wie viel hat man Recycling gekannt und so weiter und so fort.
Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, man sieht sehr, sehr gut an deiner Ausführung, wie viele Datenpunkte es da zu sammeln und auszuwerten gilt. Es ist Wahnsinn. Vielen Dank. Das wurde jetzt nochmal viel, viel konkreter, um was für Daten es sich da handelt. Und wie kommt ihr dann an die Daten und wie sammelt ihr die?
Viele Daten kommen bei uns aus dem Controlling, aus dem ERP-System auch schon. Einfach aus dem Grund, weil dort viel verankert ist. Man muss nur wissen, genau wo.
Und Wie so häufig.
Die Sachen, was oder die Inhalte, was uns direkt im Haus betreffen, also wie viel Abfall wir selbst produzieren, das mussten wir immer eigentlich schon angeben aufgrund von EMAS. Das heißt, es ist so eine Datenbasis da und die Mitarbeiter wissen auch, wenn ich beim Controlling anfrage, wie viel haben wir Kältemittel verbraucht, dann wissen die, wieso ich das anfrage. Einfach, weil es gewohnt ist und auch beim Abfall, die Abfallunternehmen, da haben wir direkt Kontakt, die können einen Verwertungspass liefern. Und wir aber hauptsächlich Controlling, was mit dem ERP-System in Verbindung steht.
Ja, sieht man sehr schön, wie es alles ineinander fließen muss, um dann diese Daten für die CSRD zu bekommen. Thema EUD. Ja, sorry?
Entschuldigung. Manche Listen liegen auch im Einkauf, wo man nochmal kontrollieren kann, ist wirklich so viel Reinigungsmittel zum Beispiel gekauft worden. Oder direkt bei den Reinigungshersteller selbst, die was eine Aufstellung liefern. Also man muss nur schauen, was reingeht und was rausgeht.
Ja.
Und irgendwo findet man, das hat alles mit Geld zu tun, also mit Euro-Werte, das findet man.
Ja, es klingt alles so einfach, aber kann ich mir vorstellen, bis man das erste Mal zusammen hat, wo finde ich jetzt welche Daten? Das ist wahrscheinlich nicht trivial, bis das alles so klar ist. Aber man sieht ja schon, ihr habt da viel Erfahrung und entsprechend läuft da auch schon einiges.
Ja, hoffen wir in die richtige Richtung.
Ja, absolut. Du hattest ja vorhin schon von der Nachhaltigkeitsstrategie gesprochen. Wie beeinflussen denn Themen wie die EU-Entwaldungsverordnung, die CSRD, EU-Taxonomie, aber auch die neue Kennzeichnungspflicht, von der du auch gesprochen hast, euren Alltag und auch eure strategischen Entscheidungen?
Ja, zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Kennzeichnungspflicht vom Honig anschaut, da muss man ja nicht mehr, weil bis jetzt war es so, dass man EU-Länder aus EU-Länder und Nicht-EU-Länder schreiben konnte und jetzt muss man die Prozent angeben von den Herkunftsländern in absteigender Reihenfolge auf ein Etikett.
Wahnsinn.
Also erstens schon mal, man muss die ganzen Etiketten neu designen. Wir bestellen ja Etiketten auf Vorrat und nicht laufend, sondern wir haben ja Etiketten im Haus, die können nicht mehr verwendet werden. Es muss alles auf ein Etikett Platz haben. Es muss für jede Länderkombination ein Etikett zur Verfügung stehen. Und es muss dann auch noch das richtige Etikett auf dem richtigen Glasl. Also das ist nicht nur ein Aufwand in der Vorarbeit mit dem Etikett neu designen, sondern auch im Prozess selbst, weil da brauchst du dann eigene Artikelnummern und auch in der Produktion selbst, dass wirklich dann richtig gebucht wird. Und das ist dann, wenn man sich das durchdenkt, bis zum Schluss ist das schon nur die Kennzeichnung ein Heidenaufwand. Und genau, die Ländersprachen müssen dann auch noch angegeben werden. Also die Etiketten sind ja auch nicht, man hat ja keinen Beipackzettel zu einem Honigglas, sondern es ist ja wirklich ein Platzthema.
Noch nicht, aber wenn ich das so höre, was da alles noch kommt, würde es mich nicht wundern, wenn wir in Zukunft Beipackzettel beim Honig haben, oder?
Und natürlich ist die Entwaldungsverordnung ein Thema bei uns. Das liegt viel bei der Qualitätssicherung und in der Rechtsabteilung. Also bei uns, die interne Rechtsabteilung, ist eigentlich in jedem Gesetzesneuerungen involviert und weiß Bescheid und verstehen die Texte dann auch anders, wie zum Beispiel ich, weil ich komme nicht aus dem juristischen EU-Taxonomie, da sind wir jetzt im Moment mit nicht so vielen Punkten betroffen, aber immerhin ein paar Punkte. Das heißt, es muss angegeben werden und da müssen wir jetzt intern schauen, wie wir das am besten abdecken, wo man das am besten verankert. Ist das jetzt mehr Richtung Nachhaltigkeit-Thema, liegt das in der Finanz oder in der Buchhaltung? Wer macht das genau? Wer hat die Zeit dafür? Braucht man neue Mitarbeiter für das? Also, ich glaube, fürs Erste muss man wirklich schauen, wie zeitintensiv das ist. Und dann weiß man, wo man wirklich aufstocken muss.
Ich glaube, das ist ein guter Tipp und kann mir gut vorstellen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich da in einigen Punkten wiederfinden. Hast du da sonst noch Tipps, die du mitgeben kannst oder Learnings, wo du gesagt hast, jetzt gerade speziell zu diesem Thema, das hat sich da rauskristallisiert, das hat sich als hilfreich erwiesen.
Hinsichtlich Gesetze oder?
Ja, genau, wie man damit umgeht. Also du hast ja gerade schon gesagt, es ist da ein riesiger Rattenschwanz dran, allein bei der Kennzeichnungspflicht beim Honig. Ganz viele andere Entscheidungen fließen da mit rein oder ganz viele Folgen gehen da auch mit um. Und die sind ja am Anfang gar nicht immer so klar und bewusst, oder?
Ja, also wirklich, dass man frühzeitig im Unternehmen klar macht, was das für einen Stellenwert jetzt hat und welches Ausmaß.
Ja, spielt ja auch der Vorstand des C-Level eine große Entscheidung. Ich kenne das aus verschiedenen Kontexten, dass wenn der Vorstand, die Geschäftsleitung da voll dahinter steht und wie bei euch beispielsweise eine eigene Position dafür schafft, dass es deutlich einfacher ist, als wenn das nicht ein gemeinsames Ziehen an einem Strang für die gleiche Richtung ist, oder?
Ja, und ich muss auch definitiv sagen, bei uns der Vorstand hat immer ein offenes Ohr für jegliches Anliegen und für jegliche Fragestellungen und ist auch interessiert, also möchte auch abgedatet werden, was passiert und wo die Reise hingehen sollte. Also man wird gehört im Unternehmen, sagen wir so.
Was sehr, sehr viel wert ist, kannst du dir vorstellen, dass das auch mit dem Thema Familienunternehmen zusammenhängt? Oder habt ihr da jetzt einfach Glück gehabt?
Ich denke schon, wir haben wirklich ein angenehmes Arbeitsklima und Betriebsklima. Ich glaube, muss sagen, das ist mein erstes Unternehmen, wo ich bin, nach dem Master. Bin immer noch, glücklicherweise, immer noch hängen geblieben. Aber bis jetzt, muss ich sagen, kann ich mir schon vorstellen, dass es aufgrund von Familienunternehmen und auf ein nachhaltigen, konstanten Wachstum zurückzuführen ist.
Sehr, sehr schön. Ich glaube, das wünschen sich da draußen einige Leute, dieses aufrichtige Interesse, diese Bereitschaft, da mitzuwirken, an einem Strang zu ziehen, auf quasi, ja, auf der operativen und auf der strategischen Entscheiderebene. Gibt es sonst noch Herausforderungen, die du aktuell siehst zum Thema Verordnungen, Gesetze, Standards?
Nicht das Problem, aber so die ganzen Gesetze irgendwie sein. Man muss was machen, aber irgendwie gibt es nicht wirklich einen Guide oder einen konkreten Ablauf, wie soll ich das jetzt alles umsetzen und es regnen ja alle Gesetze jetzt gleichzeitig rein. Ja. Es ist ja nicht der Moment, wo man sagt, okay, 2025 ist das Gesetz, 2027 ist nächstes, sondern alles jetzt. Und es muss ja als wirtschaftlich oder der, die normale Wirtschaft, Produktion auch noch laufen. Ich glaube, das ist schon ein Problem für die nächste Zeit. Und man sieht es ja am Beispiel Entwaldungsverordnung, das ist auch nicht bis zum Ende durchdacht. Und jetzt ist es wiederum ein Jahr verschoben und keiner weiß irgendwie, wo, was, wie, inwiefern raufzuladen ist.
Ja, also das erinnert mich an die letzten Folgen, die ich zum Thema EUDR, also Entwaldungsverordnung, aufgezeichnet habe. Da haben meine Ansprechpartner den Wunsch geäußert, mit Blick auf dieses Jahr 2025, dass die Gesetzgebung doch jetzt endlich mal nicht nur deutlich sagt, bis wann, sondern auch wie genau. Und da gehört natürlich auch dazu, dass das System der EU, wo dann die Daten reingeladen werden sollen, dass das bereit ist, dass das alles läuft. Weil ich glaube, das ist das wirklich Verrückte und Anspruchsvolle aktuell. Du hast ganz viele parallele Themen, die zeitgleich passieren bei einer Belegschaft, die eigentlich schon voll ausgelastet ist.
Ja, ganz genau.
Lass uns nochmal schauen auf das Thema Nachhaltigkeitsmanagement bei euch. Die Scopes für 2023 habt ihr, soweit ich weiß, schon berechnet. Wie integriert ihr jetzt die restlichen Daten und woher zieht ihr sie genau?
Hinsichtlich eigener Mitarbeiter gibt es auch schon eine Aufzeichnung aufgrund von der ISO 14001 auch. Also wie viele Mitarbeiter, wie viel Diversität, wie viel Frauenanteil in Führungspositionen, wie viele Arbeitsunfälle, wie viel Homeoffice-Quote, sagen wir mal, wie viel Teilzeitbeschäftigte. Also da liegt im HR-Bereich sehr viel. Anderweitige Kosten oder Pendlerinhalte, da müssen wir noch etwas feilschen. Bin ich auch gerade mit der HR-Abteilung in Kontakt, beziehungsweise sie versuchen es genauer aufzuzeichnen. Und das ist jetzt mal die Herangehensweise. Was dann mit Daten schwierig wird, ist die ganze Thematik, was in S2 betrifft, also die Mitarbeitenden in der Wertschöpfungskette. Weil es gibt zwar bei uns im Haus einen Supplier Code of Conduct, den was die Lieferanten unterschreiben müssen. Die Lieferanten müssen eine Lieferanten-Selbstauskunft alle 3 Jahre ausfüllen, wo auch Nachhaltigkeitsthematiken und Zertifikate und Sozialstandards abgefragt werden. Und wir machen auch bei unseren Lieferanten Audits, aber wir haben sehr viele Lieferanten und man kann nicht jedes Jahr jeden auditieren. Also da wird immer eine Gruppe ausgewählt, wo verschiedene Produktgruppen abgefragt werden. Aber ich finde es trotzdem schwierig, in der Frage klare Antwort zu geben, ja, wir halten die Sozialstandards in der Wertschöpfungskette ein, weil wir haben Lieferanten aus Risikoländern. Wir reden von Früchten, wir importieren zwar die meisten Sachen, Rohwaren aus Europa, aber trotzdem haben wir einen argentinischen Honig und da gibt es einfach BSCI-Risikoländer.
Ja.
Und dann mit 100%iger Sicherheit sagen können, ja, wir decken das alles ab, das finde ich sehr schwierig. Finde ich auch sehr gewagt, weil es mit Menschenrechten zu tun hat da zum Beispiel.
Absolut, ja. Also ich habe mich da länger auch mit dem Nachhaltigkeitsverantwortlichen von Ritter Sport zu unterhalten, der das Thema auch adressiert hat. Wir müssen bei den Gesetzen natürlich sicherstellen, dass wir alles tun können, was in unserer Macht steht, dass die Sozialstandards eingehalten werden. Aber am Ende des Tages ist man immer darauf ein Stück weit auch angewiesen, dass die Zulieferer in der Wertschöpfungskette einem die Daten zuverlässig und in der richtigen Qualität geben. Und dass das einfach stimmt, was die da angeben, weil, wie du sagst, du kannst ja jetzt nicht die ganze Zeit nach Argentinien fliegen und gucken, ob das da alles so seine Richtigkeit hat.
Ja.
Auch wenn du vielleicht gern würdest, oder? So mal nach Argentinien fliegen.
So für ein halbes Jahr alle Lieferanten abklappern.
Und Honigkosten. Das sagst du aber Bescheid, das überlege ich mir auch.
Da gebe ich dir Bescheid, ja.
Bin großer Honig-Fan. Welche Unterstützung würdet ihr euch denn da vielleicht seitens der Regierung oder im Allgemeinen wünschen, um diese Themen, diese wirklich auch komplexen Themen, besser angehen zu können? Gerade Stichwort Sozialstandards, aber auch Biodiversität, kommen wir gleich auch noch drauf.
Ja, so, sagen wir mal, es gibt ja für Umweltdaten, gibt es ja auch eine Datenbank.
Mhm.
Und irgendwie, ich weiß zwar gerade noch nicht, wie man das umsetzen könnte, aber dass wir so eine Sozialstandard-Datenbank gibt. Es ist zwar zum Beispiel, es gibt ja die Plattform wie EcoVadis oder so, wo man seine Lieferanten verpflichten kann, teilzunehmen, aber das kostet dann auch immer wieder sehr viel Geld. Und es ist, wir haben Früchtebauer, die haben auch teilweise nicht die Kapazitäten, sich jetzt um so einen riesen Fragebogen zu kümmern und den dann auszufüllen.
Das erinnert mich gerade etwas an die Folge mit dem Jan Blacke von Bioland. Auch eine sehr spannende Podcast-Folge. Der ist ja auch sehr tief drin im Thema Landwirtschaft. Da geht es ja auch viel um Nahrungsmittel. Und er hat auch gesagt, es ist sehr, sehr herausfordernd, all diese Betriebe, all diese Landwirte dahin zu bekommen, dass sie die ganzen Daten sammeln. Gleichzeitig sind die Daten aber auch enorm wichtig. Und er hat damals auch schon das Thema Biodiversität angesprochen. Vielleicht kannst du das auch mal für euch als Marmelade und Früchte oder Konfitürenhersteller das Thema Biodiversität einordnen. Hat auch eine große Rolle und Relevanz wahrscheinlich, oder?
Ja, wir haben bei uns das Thema Biodiversität in der Wesentlichkeitsanalyse lang und breit abgefragt, in jeglicher Hinsicht, sei es aus Bienenperspektive oder Bodenerosion.
Aha.
Und wir sind auch als Marmeladenhersteller von einem stabilen Ökosystem abhängig. Das heißt, Biodiversität ist definitiv ein Thema bei uns. Wir haben im Vorteil, wir haben keine Monokulturen und die meisten Früchte, was bei uns, ins Haus kommen, wachsen mit Regenwasser. Aber dennoch, der Klimawandel schreitet ja fort. Irgendwann wird die spanische Erdbeere wahrscheinlich nicht mehr mit Regenwasser wachsen und da geht es dann auch um Bewässerungssysteme und so weiter.
Ja, und ich finde, das ist auch diese Komplexität beim Thema Biodiversität. Man hat das Gefühl, die spielt in alles rein. Also da gibt es ja diese schöne Illustration von diesen Wellen, die so über einen drüber schwappen. Ich weiß nicht, wer das kennt, da geht es einmal um Klimawandel. Ist eine riesige Welle, die einen bedroht. Dann gibt es noch die Welle des Biodiversitätskollapses, die nochmal viel, viel größer ist, weil am Ende des Tages hängt ja ganz, ganz, ganz viel mit der Biodiversität zu tun. Aber es klingt immer so abstrakt. Ich finde, es ist so schwer zu konkretisieren, was ist jetzt Biodiversität, was ist es nicht und was kann auch ich als Einzelner oder als Unternehmen tun, damit die Biodiversität aufrechterhalten wird. Hast du da Tipps für uns? Was können wir machen?
Ich werde froh sein, wenn du mir Tipps gibst. Na, zum Beispiel, wir schauen ja schon, dass der Naturrein hat ja bei uns ein eigenes Kriterium, die Naturrein-Marmelade. Und dort zum Beispiel ist der Pestizidgehalt, dem was wir uns von unseren Lieferanten erwarten, unter der gesetzlichen Grenzwerte. Und die Früchte, was bei uns ins Haus kommen, jeder LKW wird kontrolliert. Also es wird wirklich jeder LKW die Frucht angeschaut. Aber trotzdem, so ein stabiles Ökosystem, man kann auch nicht in die Zukunft schauen, welche Früchte zum Beispiel jetzt am meisten betroffen sein, welche Regionen, welche Früchte zum Beispiel am meisten von Insekten betroffen sein oder von irgendwelchen Schädlingen. Das ist alles schwierig zu sagen. Und aber es gibt dann auch Genforschung, dass Pflanzen resilienter gemacht werden gegenüber Klimaveränderungen. Also es läuft da schon viel in die Richtung.
Ja, also ich muss wirklich sagen, es erinnert mich gerade an ein Beispiel, was ich gehört habe. Wir haben ja im Kontext von EUDR sehr intensiv auch mit Kaffeeunternehmen zusammengearbeitet und denen geholfen, compliant zu werden. Und was mir da sehr deutlich im Kopf geblieben ist, was das Thema Biodiversität auch schön unterstreicht, ist das Thema Kaffee. Ganz viele Leute lieben es, trinken es in Mengen und freuen sich darüber, dass sie wachgehalten werden. Aber jetzt auch diese Woche war erst wieder im Handelsblatt ein Artikel, wie gefährdet denn eigentlich die Kaffeebohne per se ist. Da wurde gesagt, die Kaffeebohne oder Kaffeepflanze ist ein Sensibelchen. Und durch den Klimawandel wird es immer schwieriger, den Kaffee auch in Zukunft zu produzieren und nachwachsen zu können. Ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel. Das zeigt, wie konkret oder wie groß das Thema der Biodiversität auch mit dem Thema Klimawandel zusammenhängt.
Ja.
Und dass es natürlich so Themen wie Pestizide auch sind, aber auch der Klimawandel per se schädigt ja schon die Biodiversität.
Ja, ich lerne jeden Tag mehr und mehr, dass das alles stark zusammenhängt, stärker als man von Beginn an vielleicht meinen möchte.
Ja, und da finde ich es einfach gut, dass ihr dann auch sagt, ihr habt da Sortimente wie Naturrein, wo ihr dann wirklich darauf achtet, dass die Pestizide so niedrig wie möglich gehalten werden und auf der anderen Seite, dass wir aber alle auch als Gesellschaft, als Wirtschaft versuchen, den Klimawandel so gut es geht einzudämmen. Nicht nur, weil wir sonst keinen Kaffee mehr haben in Zukunft, sondern weil das einfach unsere Existenzgrundlage und auch die der Wirtschaft natürlich ist.
Ja, da fällt mir der Vortrag ein beim Festival. Wenn du dir dein Zuhause vorstellst, was siehst du? Die meisten denken an ihr Wohnzimmer, an die Küche, an den Wohnbereich. Aber im Grunde ist eigentlich der Planet Erde unser Zuhause. Mhm. Ja. Das finde ich schön, war ein schöner Weckruf sozusagen.
Ja, und damit einhergehend auch die Frage, wie gehen wir mit unserem Zuhause um? Ich glaube, die Marsmännchen, wenn es sie da draußen irgendwo gibt, beobachten würden, was wir hier anstellen mit dieser Erde, mit dieser Natur, die würden alle den Kopf schütteln und sagen, lieber wegfahren. Kann ich mir vorstellen.
Zum Mond.
Ja, genau. Aber jetzt von Mars und Mond wieder zurück in die nahe Zukunft hier auf dem Planeten in Tirol. Was sind für dich denn so die nächsten großen Schritte, um eure Nachhaltigkeitsbemühungen weiter vorwärts zu treiben?
Wir haben ein jährliches ISO-Audit, also ISO EMAS. Und das steht jetzt als nächstes an. Dann im nächsten Schritt ein Probebericht, ESRS, der was im Juli rauskommt, wo er schon mal in der Wirtschaftsprüfer drüber schauen wird. Und als nächstes haben wir uns einen externen Berater ins Haus geholt fürs Thema Nachhaltigkeitsstrategie. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil bei uns auch bei den Abteilungen selbst die Führungspositionen war ein großer Wechsel da. Und Thema Nachhaltigkeit wird immer präsenter. Und das ist ja ein vorausschauendes Thema. Also es ist auch wichtig, dass man sich die Roadmap oder die Strategie nicht nur jetzt für die nächsten 2-3 Jahre aufstellt, sondern auch für die nächsten 5, 10, vielleicht 15 Jahre. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, für die nächsten 2-3 Jahre würden wir das super hinkriegen. Aber es war einfach der Zeitpunkt da, wo uns im Sinn gekommen ist, dass ein externer Berater mit einem Know-how von einem anderen Unternehmen oder Benchmarks und da vergleiche, welche Ziele seien realistisch, in welchem Zeitraum zu setzen, wo kann man hin, war dann der Zeitpunkt, wenn man sich das Thema jetzt startet mit ESRS, dass man sauber startet und einen gemeinsamen Weg findet, der was auch alle abholt und wo auch alle integriert werden, wo jeder seine Verantwortung aufgetragen bekommt sozusagen. Und das ist dann so das nächste größere Projekt, was uns bei uns ansteht.
Ja, sehr gut. Ich glaube, das ist eben enorm wichtig, wie du sagst, dann einfach das Strategische, das Operative zu verbinden und zu schauen, was gibt's da noch alles zu tun, worauf muss man achten, wie machen es vielleicht andere. Also gerade das Thema Nachhaltigkeitsstrategie ist auf jeden Fall eins, was da unbedingt mitgedacht werden sollte, weil es eben viel mehr geht um einfach nur CSRD, sondern es geht um wirklich ein Teamprojekt, wo alle gemeinsam am gleichen Strang ziehen müssen, oder?
Ja, genau. Und es gibt ja bei uns Unternehmensziele, wo wollen wir stehen in den nächsten paar Jahren? Und das aber das Verständnis, nicht das Verständnis, aber dass wirklich auch das Thema Nachhaltigkeit da dazugehört.
Ja.
Und da finde ich so eine externe Beratung eigentlich schon sehr hilfreich.
Absolut. Kann ich nur bestätigen und unterstreichen. Das hat mich gerade jetzt nochmal schön abschließend wieder an unseren Ursprung des Gesprächs zurückgebracht, das Thema Rettungswagenfahren. Auch da ist es ja, da braucht es viele verschiedene Disziplinen, um gemeinsam den Patienten zu retten. Der Patient ist jetzt entweder das Ökosystem, die Biodiversität, Planet oder das einzelne Unternehmen. Aber auch hier gibt es wieder viele Parallelen, oder?
Ja, das stimmt allerdings. Und man muss auch mit verschiedenen Mitteln zusammenhelfen. Manchmal benötigt es noch eine Polizei und eine Feuerwehr dazu. Das muss auch alles koordiniert werden.
Eben. Also man sieht auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ein Thema, wo viele verschiedene Parteien zusammenarbeiten müssen, wo man innerhalb des Unternehmens, aber auch außerhalb des Unternehmens entlang der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten muss, um eben gemeinsam das hinzubekommen. Wir haben auch über die Wichtigkeit des Thema Daten gesprochen, wie wichtig und fundamental sind diese Daten, um eben auswerten und steuern zu können. Und ich muss sagen, die Zeit verging wieder wie im Flug. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für die Einblicke und ja, bin gespannt, wie eure Nachhaltigkeitsreise weitergeht und wie sich die Beipackzettel beim Honig in Zukunft gestalten. Vielen Dank, Eva.
Danke, hat mich gefreut.
Gleichfalls, mach's gut, ciao.
Tschüss, Julian.
So, das war mal wieder eine sehr spannende Folge über das Thema Nachhaltigkeit in Familienunternehmen. Wir haben von Eva gelernt, was Daubo bereits alles unternommen hat zum Thema Nachhaltigkeit, wie wichtig es ist, die Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben und auszuwerten und vor allem, wie wichtig es ist, die Biodiversität im Griff zu haben. und das Thema Nachhaltigkeit nicht als Einzelleistung zu verstehen, sondern wirklich als Teamprojekt. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Twinsides Podcast.